Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. So, schön. Jetzt haben wir es. Die Technik ist wieder da. Schön, dass wir uns in dieser illustren Runde hier an einem Dienstagabend virtuell verabredet haben für dieses schöne Gespräch. Herzlich willkommen zu Zoomer meets Boomer, liebe Zuhörende. Wir haben wieder eine sehr, sehr schöne Gästefolge vorbereitet. Und mir und Papst sitzen heute digital gegenüber Simon und Matthias. Und Matthias habe ich ja letztes Jahr, ich glaube es war im Herbst, beim Arbeitsevent kennengelernt. Und normalerweise bin ich um 10 im Bett. Das habe ich an dem Tag nicht geschafft, weil wir ja wirklich Gespräche hatten, die mich bis heute begleiten. Über Führung, die Zukunft der Arbeit, ja, all das dazwischen. Und dann haben wir uns damals ausgetauscht. Wäre auch schön, wenn wir im Podcast kommen. Umso schöner ist, dass Matthias Sohn Simon dabei ist, der jetzt im zweiten Semester studiert, und wir freuen uns ja immer über eine breite Perspektive, neue Ansätze und Gedanken, und ich glaube, die werden wir heute bekommen. Und ja, dadurch, dass wir auch immer Fans davon sind, dass sich die Menschen selber vorstellen, weil wir das selten so gut machen können wie sie selbst. Simon, Matthias, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr mal ein, zwei Sätze zu euch sagen wollt,
oder
freuen
drei,
wir uns und dann oder drei, vier, und dann freuen wir uns auf diesen schönen Podcast mit euch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Matthias, Oskar. Wir hatten uns festgequatscht an diesem Abendessen und haben total die Zeit verloren. Und so darf es ja auch sein, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Und damals war ich noch Geschäftsführer der Jobrad GmbH. Das Mandat habe ich niedergelegt zum Jahresende letzten Jahres. Und mache gerade Pause. Hab ein schönes Sabbatical, orientiere mich neu, habe ein Buch geschrieben über Führung, über skalierende Führung, und beschäftige mich gerade viel mit Technologie, viel mit KI, und darf den Staffelstab rüberwerfen zu meinem Sohn Simon.
Genau, ich bin Simon, ich bin der Sohn von Matthias. Ich studiere jetzt an der Universität Mannheim Volkswirtschaftslehre, jetzt im zweiten Semester. Genau, und ich bin hier auf Einladung meines Vaters hier beizutreten. Ich wurde hier so ein bisschen blind reingeworfen, aber ich freue mich, dass ich sehr hier cool sein darf. Und genau, ich habe halt sehr viel von meinem Vater immer und immer wieder mitbekommen und durfte natürlich auch viel mitnehmen.
Sehr cool.
Ja, super schön.
Ja, vielleicht nochmal für euch zum Erklären oder auch besonders für dich, Simon, weil du so reingeschubst worden bist. Oskar und ich machen das jetzt seit über 70 Folgen, dass wir unsere Gespräche, die wir auch vorher schon geführt haben, einfach mal aufnehmen, weil wir das Gefühl haben, dass dieses Miteinander sprechen über Generationen hinweg viel Sinn macht. Wir haben festgestellt, dass das meiste, was so über Generationen gesagt wird und die Unterschiede von Generationen, completely Bullshit ist. Wir haben uns auch viel mit Studien beschäftigt, und das, was wir herausgefunden haben, ist, dass eigentlich schon die griechischen Philosophen gesagt haben, die junge Generation ist faul, verprasst das Geld und wird der Untergang des zivilen Lebens sein. Und das hat sich durchgezogen bis heute. Die Alten glauben immer, die Dummen sind faul, wollen nicht arbeiten, verprassen das Geld. Und es gibt eben ganz spannende Studien, dass also zumindest über mehrere Jahrzehnte hinweg der durchschnittliche IQ um 3 gestiegen ist. Wenn wir uns angucken, was für Innovationen in den letzten, ja gerade auch in den letzten vielleicht 100 Jahren so passiert sind, kann man nicht gerade sagen, dass die nächste Generation immer Quatsch gemacht hat. Und das, was man eigentlich mehr rausfindet, ist, dass das ganze Generationenkonzept eher so ein Labeling ist. Hauptunterschiede sind, junge Leute haben andere Bedürfnisse als ältere Leute. Und die Unterschiede innerhalb der Generation sind viel größer als die durchschnittlichen Unterschiede zwischen den Generationen. Und eigentlich kommt mit jeder Generation kommen so neue Themen. Das kommt häufig dadurch, wie so Generationen geprägt worden sind, durch welche Technologien. Und unser Fazit ist, es macht Sinn, miteinander zu reden, weil es eigentlich mehr verbindet, als uns trennt und weil wir wahnsinnig viel voneinander lernen können. Und ja, die erste Frage, die wir eigentlich so haben oder gerne mit euch besprechen wollen, wie ist das mit euch beiden? Wart ihr immer gut miteinander? Habt ihr schwierige Phasen gehabt? Wie geht ihr miteinander um, wenn es um Arbeit geht? Matthias, hast du früher immer kluge Sprüche gemacht, wie man Schule machen sollte? Oder wie war das bei euch?
Ja, so ein gutes Thema direkt zum Reinstarten.
Magst du anfangen?
ja. Ich würde eigentlich sagen, dass unser Verhältnis eigentlich immer sehr, sehr gut war. Also ich kann wirklich vollen Herzens sagen, ich bin sehr dankbar, dass der Matthias mein Vater ist und er mir so viel beigebracht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sein lebendes Führungsexperiment bin und er mich seit Anfang an indirekt geführt hat und schon wusste, das ist richtig und mich somit auf meinen Weg begleitet hat und mir diese Sachen mitgegeben hat, wo sich dann jetzt am Ende des Tages, glaube ich, alles dann so herausgestellt hat, wie er es sich gewünscht hätte, wenn nicht sogar vielleicht noch besser. Das sind ziemlich große Töne, aber ich bin sehr tief davon überzeugt. Und genau zum Thema Schule, das war eigentlich immer so, alles, was besteht, ist gut und den Rest darfst du dir überlegen, was dich interessiert. Und das habe ich dann in meiner Schulzeit tatsächlich auch komplett ausgereizt, dann bis zu meinem Abitur, wo ich dann gemerkt habe, oh, es könnte vielleicht ein bisschen knapper werden, als man sich ja wünschen würde. Aber am Ende habe ich dann alles gut gemacht. Jetzt habe ich den Studiengang, den ich wollte, an einer sehr, sehr guten Universität. Und genau jetzt habe ich so meine eigene Passion gefunden und bin sehr, sehr happy. Willst du das so sagen?
Ja.
Das will man doch hören als Vater, oder? Also das macht doch Freude.
Damals, ich fühle das so und bin total dankbar und stolz auf alle Kinder. Also das sage ich einfach so, weil wir das so leben und fühlen. Und wir haben, ehrlich gesagt, noch nie wirklich Beef gehabt mit unseren Kindern. Also diese Horror-Stories von, oh mein Gott, man muss diese Teenager-Phase überstehen. Und also ich kenne Eltern, die dann sagen, ich muss in den Keller gehen, sonst hätte ich meine Kinder erschlagen und sowas. Das kenne ich nicht oder das kennen wir nicht. Und was uns wichtig war, ich habe immer gesagt, es gibt eine goldene Regel. Es ist wichtiger, in der Beziehung zu sein, wie im Recht zu sein. Das habe ich, weiß nicht, wie alt warst du, 12 oder so? Als ich dir die Regel beigebracht habe, ich dachte, du brauchst keine Regel befolgen, außer die. Und das habe ich beherzt, immer in Beziehung zu sein und zu wissen, wo bist du, was brauchst du, was ist dir wichtig, auch wenn ich es nicht verstehe oder auch vielleicht nicht gut finde, dass ich einfach gesagt habe, ich will das nachfühlen, wo du gerade bist und von da aus schauen wir weiter. Also eben noch, ne, das waren also die Minecraft-Phasen, die so oder was auch immer dann gerade gezockt wurde, wo ich dann auch viel später erfahren habe, er hat dann unseren Router im Prinzip gehackt. Ich hatte dann auch den so mit Zeitboxen versehen und er hat den dann einfach umgangen und die MAC-Adressen geändert. Das muss man dann auch erstmal rausfinden irgendwann und ich habe gedacht, und meine Frau hat geschumpft, er ist schon wieder am Computer. Ich habe gesagt, ja, ich habe doch alles zugemacht. Ich weiß gar nicht, was jetzt das Problem ist. Aber genau, also man kann nicht reglementieren auf alle Ebenen. Das funktioniert nicht. Man kann nur Räume schaffen, dass die Kinder einem folgen wollen, genau wie in der Führung. Man kann nur Räume schaffen, dass den Menschen einem folgen wollen und sich die Autorität geben lassen, weil die Menschen einem dieses Vertrauen geben. Und dann funktioniert das. Und so funktioniert unsere Ehe, so hat die Kindererziehung funktioniert und ehrlich gesagt war sie viel einfacher, als gesagt wird. Mhm. Und ich glaube, wenn es damals die ganzen Social Media gegeben hätte, dann hätten wir vielleicht irgendwie krampfhaft versucht, irgendwelche Helikoptereltern zu werden oder irgendwas. Haben wir nicht, wir sind einfach unserem Herz gefolgt.
Super.
Ja. Dann ist es gut geworden.
Hast du, das ist natürlich bezaubernd und so weit war ich früher nicht. Hast du Vorbilder gehabt, deine Eltern, die das vorgelebt haben, oder hast du das irgendwo anders abgeguckt? Weil damit bist du ja in den Top 3% der Väter und ne, vielleicht Top 7% der Mütter, aber das ist ja nicht der Normalfall.
Ich habe eher das Anti-Pattern als Vorbild. Also ich komme eigentlich fast aus dem asozialen Milieu. Also ich habe noch einen eigenen Zwillingsbruder und wir hatten nur uns zwei. Und also meine Mutter ist inzwischen gestorben, die war dann auch irgendwann mal im Knast und so. Ich hatte nicht wirklich sozusagen ein gutes Backing, aber wir wussten, wie man es nicht machen muss. So, dann haben wir, also ich und meine Frau, haben einfach gewusst, was ist uns wichtig in der Beziehung. Und das haben wir dann gelebt und haben uns da eigentlich wenig irritieren lassen. Toll. Sag ich mal.
Ja, ja, weil ihr dann auch nach dem Gefühl gegangen seid, ne? Also das war halt auch das, wo ich damals gemerkt habe, als wir gesprochen haben, mit einer Wertschätzung, wie du über deine Familie, deine Kinder, deine Mitarbeitenden gesprochen hast. Das ist ja leider nicht die Norm, ne? Also es ist nicht selbstverständlich. Es sollte selbstverständlich sein. Deswegen, ja, spannend zu hören, dass es daher kommt und die wenigsten Leute gehen da den Weg dann zu sagen, wie würde ich es mir wünschen oder wie kann man das nutzen, um es genau anders zu machen. Mhm. Aber was mich interessiert, weil am Anfang Simon gesagt hatte, du bist das Führungsexperiment von Matthias. Wo spürst du jetzt in der Uni oder im Alltag da den Einfluss, den dein Dad da gelegt hat? Weil ich habe, wie gesagt, mit niemandem so inspirierende Gespräche über Führung gehabt wie mit Matthias, weil auch die Sachen, die ich schon revolutionär fand, nochmal aufgebohrt hat und die waren dann noch nicht revolutionär genug, was ich genau richtig fand. Aber deswegen bin ich sehr gespannt, wie du das fühlst so im Alltag.
Ja, also das Interessante, also ich bekomme das jetzt, also so mäßig nach und nach kann ich das jetzt erstmal so ein bisschen zusammenpuzzeln, aber ich merke, also so aus meinem Gefühl jetzt, ich war jetzt noch nie in der Position, jetzt ein großes Team oder ein Unternehmen oder sowas zu leiten, aber ich sehe dann doch schon von dem, was ich immer von meinem Vater höre und sowas, sehe ich dann doch immer wieder Parallelen zu dem, wie er mich erzogen hat, weil dann ganz oft so diese großen Sachen wie gibt den Menschen Freiraum, in dem sie sich entwickeln können, sorgt dafür, dass die Menschen sich entwickeln wollen und gebe eine Richtung vor, aber sag nicht so und so muss es sein. Und genauso wurde es halt bei mir immer gemacht. So gesagt, Simon, bitte mach dein Abitur, wie du es machst, ist uns egal. Leb immer, mein Vater hat immer zu mir gesagt, mach das, was dich interessiert. Und genau das habe ich dann auch immer gemacht. Und so jetzt nicht so direkt, ne, im Unternehmen braucht man ja immer noch ein bisschen Struktur und sowas, aber so im Großen und Ganzen stelle ich mir das dann auch vor, wie man dann auch gut führt. Und ich sehe dann doch immer wieder die Parallelen, die dann da halt in diesem Führungsalltag, der mir dann halt zu Hause am Esstisch, sage ich mal, mir beschrieben wurde, mein Großwerden auch zu einem gewissen Grad widerspiegelt.
Ja. Spannend. Ja. Und dann vielleicht, also ein Punkt, den ich super spannend finde, weil ich meine, das ist ja auch sehr lustig, dass du mit einem technischen Dad wie Matthias, also für die Hörenden, Matthias ist, kommt ja auch eigentlich eher aus der technischen Richtung, dass du es geschafft hast, den WLAN-Router zu umgehen. Das war jetzt bei meinen Eltern nicht so herausfordernd. Aber das ist auf jeden Fall, denke ich mir, wenn dein Dad ausgetrickst hast, ganz smart. Aber was ich da spannend finde, weil das ja auch gerade vor allem, ich meine, KI hat ja angefangen, als du noch in der Schule warst mit ChatGPT 4.0, oder? Also wie war da so der Umgang von euch als Familie? Weil das höre ich gerade von so vielen Menschen, dass es sie vor so viele Herausforderungen setzt. Aber da habe ich das Gefühl, dass ihr vielleicht auch einen ganz spannenden Zugang habt, wie ihr so KI in der Familie besprecht, nutzt und wie ihr vielleicht das auch selber nutzt. Ne? Also Simon, wie du es nutzt, Matthias, wie du es nutzt, wie ihr damit umgeht und wie ihr da auch als Familie drüber sprecht. Also das würde mich sehr interessieren.
Das wird mindestens zwei Schichten. Ich würde es mal versuchen, so abzuschichten. Mit meiner Frau rede ich in den KI-Themen eher über die großen Linien, die ich so wahrnehme, im Sinne von, was macht es gerade für einen gesellschaftlichen Einfluss? Also für mich hat das so, ich sag mal kurz zwei Stichworte. Also ich nenne das gerade zum Teil immer Digital-Tsunami oder so ein Vergleich zur digitalen Atombombe im Sinne von, Achtung, das hat einen riesen Einfluss, aber haben wir schon verstanden, was das überhaupt ist? Und wann fangen wir dann das moralische Denken darauf an? So, weil jetzt damals bei der Atombombe, die den Film Oppenheimer gesehen haben und so, na, ich habe ja mal Chemie studiert, dann ich weiß ja, wann die Ethik in die Chemie eingezogen ist oder in die Physikochemie. Also das hat ja dann erst angefangen, als dann mal ein paar Dinge passiert sind. Und so fühle ich gerade die KI-Bewegung an sich. Das sind die Linien, die ich mit meiner Frau bespreche, auch aus dem Gebetshaus-Kontext, den wir beide haben und hatten. Also ich jetzt auch hatte. Meine Frau hat aktuell noch als Leiterin Gebetshaus. Die Mädchen benutzen das, ich sage jetzt mal, für den praktischen Alltag in der Schule, also so mit schlichtes Anwendungswissen, mit ich lass mir jetzt mal kurz die Matheaufgabe erklären oder sowas und dann ist auch fertig. Also die sind noch so auf KI-Google-Niveau, sage ich mal. Und jetzt die andere Ebene, Simon und ich. So, das ist eine ganz andere Nummer, weil wir völlig andere Dinge diskutieren, weil wir sind da schon längst drüber raus. Ne? Ich meine, wir nutzen beide Claude Code. Ich sage jetzt mal, die KI-Google-Ära ist für uns vorbei. Wir nutzen, also ich nutze auch massiv Coworg und Simon hat gerade seine Privatprojekte, entweder Content oder auch Wissensarbeit, die er craftet mit Claude Code, weil wir rauchen dann die Tokens zusammen auf und ich programmiere mein Zeug. Und habe da gerade Gedanken, wie gelingt das, wie gelingt Organisationsentwicklung, wie bringe ich das zusammen, wie kann ich gute Strukturen schaffen, wie kann ich Agenten bedienen, solche Sachen. Also und wir schmeißen uns die Bälle zu, also so im Sinne von, hey, hast du das schon probiert, hat das funktioniert? Nee, das funktioniert nicht. Jetzt hat es schon wieder nicht getestet, hast du es mal so probiert? So, das ist so, wie wir quatschen und irgendwie, wie oft sind wir im Austausch? Jeden Tag, jeden zweiten?
Ja, also wenn ich hier bin, jeden Tag und wenn nicht, mindestens Tag oder so.
So, genau.
Nein, aber ich würde gerne nochmal den Aspekt Führung abschließen, bevor wir vielleicht auch nochmal tiefer in KI einsteigen. Also was ich raushöre bei dir ist, dass du ein Führungsleitbild oder so ein Führungsansatz, der sehr stark so aus dieser Tradition des Servant Leaders kommt, ne? Dass du eher Führung als eine Dienstleistung siehst, einem Team die Brocken aus dem Weg zu räumen, ihnen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie die Dinge selber machen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du mit dem Simon Sinek-Zitat was anfangen kannst, der gute Eltern mit guten Führungskräften vergleicht und sagt, gute Eltern geben ihren Kindern die besten Rahmenbedingungen, lassen sie aber Fehler machen, helfen ihnen daraus zu lernen und würden sie nie rausschmeißen, nur weil sie Fehler machen oder in der Schule sitzen bleiben. Und das sollten gute Führungskräfte auch machen. Ich habe selber mal in einem Podcast mit so einem selbsternannten deutschen Coaching-Guru Reinhard Sprenger dieses Zitat fallen lassen und da hat er mich angeblafft, so quasi, das wäre der größte Bullshit und die hätten keinen Erziehungsauftrag. Aber ich glaube, der hat das falsch herausgenommen. Ich habe es vielleicht schlecht erklärt. Also ich glaube, das ist ein schönes Bild, weil es sehr viel mit Augenhöhe zu tun hat, mit Ernst nehmen, ermächtigen und die Kinder und die Leute, die man führt, eben in die Lage zu versetzen, selber Dinge zu gestalten, zu entscheiden, zu machen. Und genau, ist das richtig zusammengefasst?
Würde ich schon sagen, vielleicht ein bisschen präziser oder differenzierter würde ich ergänzen wollen. Ich verstehe Führung genau so. Es ist eine Rolle und eine Aufgabe, die es auch wahrzunehmen gilt, damit Zusammenarbeit gelingt, weil Menschen treffen sich ja, um zusammen etwas zu erreichen. Und in der Regel eine Sache, die größer ist als man selbst. Und die Frage ist, wie gelingt es, damit die Zusammenarbeit gelingt? Und dann ist Führung auch eine Funktion da drin. Und das geht über Servant Leadership aus meiner Sicht sehr gut. Damit meine ich aber nicht zwingend, dass man sich jetzt im Bällebad befindet. Und,
nein, gar nicht. Nee, meine ich auch nicht. Nee.
Ja, aber so, aber dass man, aber das, also man könnte ja den Touch haben, ja, dann muss man es alles weichspülen und so. Das meine ich jetzt gar nicht so, sondern ich finde, es braucht Klarheit und wichtig. Und das hängt von der, ich sage jetzt mal, vom Reifegrad der Organisation ab. Es braucht halt Orientierungsgabe. Damit man weiß, wo wollen wir denn überhaupt hin und ist es noch allen klar? Und, Und es braucht Rahmensetzung, also im Sinne von, hey, welches Spiel spielen wir gerade und was sind die Spielregeln da drauf? Und diese Räume dann zu ermöglichen, das zusammen macht gute Führung dann aus.
Super,
und ja,
danke.
Ich glaube zutiefst, dass Führung nur dann gelingt, wenn man eben authentisch ist und die Menschen einem dann die Autorität geben. Also ich glaube, es ist etwas, was gegeben wird. Ich glaube nicht qua Amt oder qua Status, so, sondern dass die Menschen einem das geben. Also selbst wenn ich einen Titel habe, kann ich Autorität durchreichen, aber damit kann ich nicht führen. Damit kann ich managen vielleicht, aber nicht führen.
Ja,
und das ist halt, also ich glaube, deswegen kann man es irgendwie auch in dieser KI-Ära nicht mehr ignorieren, weil es hat lange genug gut funktioniert, der Status quo mit Command and Control und eben nicht diesen Raum zu geben. Aber ich glaube, deswegen seid ihr jetzt ja auch wieder ein perfektes Beispiel, wenn man mit den aktuellen Themen umgehen möchte, dann muss das auf Augenhöhe passieren, egal ob als Vater und Sohn, egal ob als Führungskraft und Mitarbeitende. Weil ich hatte da jetzt auch gerade in einem Vortrag drüber gesprochen, wenn wir die Menschen nicht dazu empowern, diese Tools zu benutzen oder als Führungskräfte nicht den Raum aufmachen, dass die Menschen, ja, also vielleicht das Ziel sehen, aber den Weg dahin natürlich selber gehen müssen, immer wissen, sie können fragen und sie wissen, Führung kommt von oben und die Leute leben mir vor, wie ich jetzt zum Beispiel KI implementieren und nutzen kann. Aber wenn man die Leute nicht dazu empowert, wird nichts passieren. Das sehe ich gerade überall. Also deswegen schön, dass ihr da auch gute Beispiele seid und viel rumspielt. Aber warum es mich auch so interessiert, weil Simon, du bist jetzt ja noch relativ jung, und das, wo ich gerade so ein bisschen Angst habe beim Thema KI, und da würde es mich interessieren, wie du damit umgehst, auch wenn ich bei meinen Studierenden schaue, dass man sich schnell zu sehr auf die KI verlässt. Und das natürlich, dass wenn man den Raum auch so in so einem jungen Alter dann aufmacht, alles mit der KI zu machen, natürlich einen unglaublichen kreativen Schaffensprozess auch machen kann. Aber wie probierst du da so und auch du und deine Kommilitonen den Spagat, dass man trotzdem noch lernt zu lernen, resilient zu bleiben? Was macht ihr vielleicht auch ohne KI? Das würde mich total interessieren in dem Kontext.
Also ich glaube, jetzt für den Aspekt des Lernens mit KI, jetzt zum Beispiel während des Studiums oder sowas, der Hauptjob ist eigentlich Stoffaufbereitung und Verdichtung der Inhalte, einfach weil halt sehr viele Dinge einfach sehr breit gestellt sind, die man halt deutlich kürzer fassen kann so. Natürlich kann man auch sagen, okay, Zusammenfassung zu schreiben hat natürlich auch einen gewissen Lerneffekt, aber da muss man halt abwägen, okay, mit der Zeit investiert und das, was man dabei rausbekommt, ist es dann, also lohnt sich das? Ein großer Aspekt, ich würde sogar sagen, der größte mittlerweile, ist Altklausuren zu erstellen, basierend auf Vorlagen, damit man einfach Prüfungsmuster lernt und verschiedene Aufgabentypen und so weiter, damit man jetzt nicht nur an den vorhandenen Altklausuren, sage ich mal, limitiert ist, wo man natürlich aber auch immer ein bisschen aufpassen muss. Allerdings, wenn man die Inhalte, die man natürlich da nicht hochladen darf, wegen Urheberrecht, aber falls man die alle händisch abschreibt und einscannt, die man dann hochlädt, dann ist es ja, dann bekommt man da ziemlich gute Ergebnisse mit. Und ich persönlich, also ich aktuell arbeite ich an einem Modell, finanzbezogen, mit den Effekten von KI und Kreditgebung. Da ist es dann immer wieder wichtig, da KI, also von dem KI, von dem wir ja gerade sprechen, sind ja hauptsächlich LLMs, die Antworten ja wahrscheinlichkeitsbezogen sind und da das gewisse Kettenreaktionen haben kann und man die Inhalte immer überprüfen muss. Deshalb muss man sich dennoch bewusst sein, also man muss die Fähigkeiten haben, die Inhalte zu verifizieren. Und wenn das schon schwierig wird, dann sollte man wenigstens die Befehlsketten so genau wie möglich ausführen, damit man einen gewissen Rahmen gibt, in dem man sich dann bewegen kann, damit halt die Fehleranfälligkeit kleiner wird.
Ja. Also hast du das an der Uni gelernt oder hat dir dein Dad das oder hast du es selber erschlossen?
Das
ist die wichtigste Frage.
Teils, aber habe ich mir hauptsächlich selber beigebracht. Ja.
Guter Mann. Das ist natürlich großartig. Ich erinnere Oskar, der mir erzählt hat, dass die die Hausarbeiten oder die Bachelorarbeiten seiner Studierenden immer sich immer wissenschaftlicher anhören, aber immer hohler sind, weil die eben zum Teil zu bequem sind, die Originalquellen sich anzugucken. Und das, was du gerade erzählt hast, ist natürlich eine absolute Blaupause dafür, wie geht richtiger Umgang als junger Mensch mit diesen Tools, weil es genau richtig ist. Ne? Also warum muss ich eine Vorlesung mitschreiben? Klar, wenn man Lust dazu hat, macht auch Sinn. Man merkt sich mehr, aber genau wie du sagst, abwägen ist nicht die Zusammenfassung klar machen, was sind die wesentlichen Punkte, das viel bessere. Und für Kinder versuche ich immer den Eltern zu erklären, versucht doch einfach mal, wenn eure Kinder irgendwie in bestimmten Themen das nicht verstanden haben, was der Lehrer sagt, dass die KI hilft, dasselbe vielleicht für Kinder, die 2 Jahre jünger sind, zu erklären. Also all das, wo man sagt, das hilft den Kindern eher zu verstehen, nachzudenken, als zu sagen, schreib mir einen Aufsatz über das und das. Also spektakulär, sehr, sehr cool. Matthias, gib uns doch mal so aus deiner Sicht deinen Blick jetzt auf, was wird in den nächsten 5 Jahren zum Thema Arbeit passieren. Wenn wir so die Tech-Bros angucken, da gibt es ja eigentlich nur einen, der, wie ich finde, sehr offen und klar spricht. Das ist Dario Amodei, der Anthropic Co-Founder und CEO, der eben auch seine These nochmal verifiziert hat, die Hälfte aller Einstiegsjobs fallen weg, was man jetzt auch mit Daten schon belegen kann. Aber was ist dein Blick als jemand, der sich so lange mit Technologie beschäftigt, auf ja, wie verändert AI Jobs? Werden wir ganz, ganz viele verlieren? Wenn wir neue kriegen, was ist so deine Vermutung?
Also zum einen alle wirtschaftlichen Veränderungen, die gerade passieren, die schon sehr deutlich spürbar sind, ist die Frage, sind die alle KI-induziert oder werden die damit gerade verwechselt? So, aber zumindest kann man gerade mal sagen, naja, vielleicht hat es irgendwas mit KI zu tun, aber das ist wie die Kinderpopulation mit den Storchen, ne? Man weiß es nicht so genau. Aber ein Beispiel von letztem Jahr. Also letztes Jahr habe ich mich mal mit einem IT-Verantwortlichen unterhalten, eine große Kanzlei, 300 Anwälte. Und die haben ganz viel KI-Tools eingeführt. Und der sagt, wir haben ein echtes Problem gerade. Die ganzen jungen Anwälte, die normalerweise 2 Jahre so Standardverträge lernen und die einfachen Sachen machen und damit aber eine Routine entwickeln und auch ein Beurteilungsvermögen kriegen, die kriegen wir nicht mehr ausgebildet. Und mir hat die Frage, wie bildet ihr ordentlich Leute aus und wie bringt ihr die Leute ordentlich ins Berufsleben, die kann mir bislang noch keiner wirklich ernsthaft gut beantworten. Also zumindest habe ich noch keine guten Antworten gehört.
Ja.
Und das finde ich gruselig, weshalb ich da so ein bisschen drauf poche, hey, wir müssen Räume bauen, damit Menschen überhaupt noch da drin befähigt werden. Und ja, ich höre Homo economicus im Sinne von, lass mal Kohle sparen. Aber es ist schon auch noch wichtig, dass wir eine Zukunftsfähigkeit sicherstellen, indem die Gesellschaft auch in der Lage ist, dem zu folgen. Und deshalb schaue ich da schon auch sorgenvoll drauf, so ein bisschen. Also ich will jetzt nicht den Dystopiker machen, aber ich schaue schon sorgenvoll auf die Zukunft, denn ihr kennt ja bestimmt diese Technologie-Adaptionskurven, die so sigmoid verlaufen. Und ehrlich gesagt, habe ich diese Geschwindigkeit halt so noch nicht gesehen. Also die Geschwindigkeit, die KI gerade nimmt und über den Planeten fegt und sich adaptiert, die ist schon enorm. Weshalb ich auch dieses Bild verwende von digitaler Atombombe. Wir wissen ja noch gar nicht, was machen wir mit den Handgranaten, die wir dann in der Hand haben und ja jeder in der Lage ist, den Splint zu ziehen. Das finde ich schon krass, weil ich glaube, wir realisieren das noch nicht mal wirklich in einer vernünftigen Geschwindigkeit, weil wir noch gar nicht genau wissen, was ist das eigentlich genau, weil wir es noch gar nicht durchdrungen haben. Und ich meine, okay, ich, der jetzt ein Techie bin, vielleicht schon, aber was ist mit denen, die es einfach nur anwenden und noch gar nicht genau wissen, was ist das eigentlich und wie ist das zu beurteilen? So. Und deshalb wird die Veränderung in der Arbeitswelt schon dramatisch sein. Und Michael, um es konkret zu machen in Bezug auf Organisationen, meine Sorge ist, dass nicht verstanden wird, wer ist verantwortlich. Weil für mich ist es gerade so ein Beispiel von, also mal angenommen, ich bin Teamleiter, ich habe bisher 5 Leute geführt und was ich, mal angenommen, ich könnte 70% durchdigitalisieren oder vielleicht sogar 90, okay. Dann hätte ich noch eine Person oder 2, für die ich vielleicht verantwortlich bin und der Rest machen irgendwelche KI-Agenten oder irgendwas. Aber die KI-Agenten müssen ja dann entweder von den 2 verantwortet werden oder von mir. Weil irgendjemand muss ja dann auch die Verantwortung für die Ergebnisse dieser KI haben. Und meine Sorge ist gerade, dass dann Entscheidungen getroffen werden, ja, das macht man dann technologisch und dann ist es vielleicht in der IT oder sonst wo und irgendjemand wird schon verantwortlich sein, aber eigentlich ist die Logik eine andere. Die Logik müsste sein, die Menschen, die befähigt werden, mit KI umzugehen, sind auch befähigt worden, sind in der Lage, das beurteilen zu können, sind in der Lage, diese Entscheidung auch darauf abzuleiten. Und eigentlich ist es dann so ein bisschen so, und den Satz habe ich vom Simon gelernt, den hat er vor 2-3 Tagen zu mir gesagt. Der hat gesagt, hey Papa, eigentlich ist es doch so, dass in der Zukunft der Mitarbeiter seine Agenten mitbringt, weil er die beherrscht und er ist der Dirigent und der Mitarbeiter bringt dann das Orchester mit und führt dann sozusagen das Digitalorchester und verantwortet das Digitalorchester. Und im Arbeitgeber integriert man das dann. So. Und das fand ich irgendwie von der Logik smart, zu sagen, ja, stimmt, das Befähigungsvermögen der Zukunft ist aus meiner Sicht, dass Menschen befähigt werden, genau dieser Dirigent zu sein und das zu verstehen, damit hinten ein gutes Konzert rauskommt in der Verantwortung für das Orchester.
Ja, also ich glaube das ja auch. Nur das Problem, was ich irgendwie sehe, es braucht halt nur eine bestimmte Anzahl an Menschen, die am Ende dann orchestrieren, ne? Und das ist halt so dadurch, dass wir so viel, also Monkey Work ist ein bisschen abwertendes Wort, habe ich immer das Gefühl, aber es ist ja so, es gibt so viel repetitive Prozesse und je älter ich werde, je mehr ich in Organisationen sitze, desto mehr merke ich, womit Menschen ihren Alltag hinter sich bringen und das sind in ganz vielen Fällen Aufgaben, die eine KI zu 80-90% übernehmen kann und wie oft ist ein Mensch bei 100%? Das ist ja auch immer so ein bisschen das Ding, ne? Also ich denke mir immer so, auch selbst im Legal-Kontext, auch im technischen Kontext, also wo ist jetzt zwangsläufig der Mensch bei 100% und dann ist es schlimm, dass die KI bei 60 ist oder bei 80, wenn es mal richtig gut läuft. Aber ja, deswegen ist es für mich so schwierig, ein Szenario zu sehen, wo wirklich jeder von uns unsere Armee an Agenten orchestriert und wir trotzdem alle noch unsere Rollen haben, weil dann muss ja auch noch maximal mehr Wachstum, Verantwortung, Aufgabenfelder und an sich wird es ja eher einfacher als schwerer. Ich finde es echt eine spannende Frage und Herausforderung.
Ich finde das, was Simon als Vergleich nimmt, ganz, ganz spannend. Ich habe eine ähnliche Geschichte gehört von Agnes Heftberger, Microsoft CEO. Die hatten wir bei uns im Podcast, die erzählt hat, als sie übernommen hat, dass sie quasi gleich ein, sie hat so genannt, ich wusste nicht, dass man es auch sprachlich so sagt, ein Co-Pilot entwickelt, der quasi sie komplett begleitet bei allem, was sie macht, der alles mithört, mitplottet, auswertet und sie sagt, wenn ich in 5 Jahren den Job abgebe oder vorher, dann möchte ich diesen Co-Pilot an meine Nachfolgerin übergeben, was ich auch witzig fand. Das ist jetzt nicht genau dieselbe Geschichte, aber dieses zu sagen, diese Agenten sind oder auch überhaupt, das ist ja noch kein Agent, aber diese Anwendungen sind Dinge, die lernen, die und begleiten, die wir vielleicht so wie bei Simon das gesagt hat, mitnehmen, mitbringen. Also wir üben quasi Führung auch schon mit KI-Agenten. Ich weiß nicht, wenn ich so im Leadership-Training mit den Menschen über Delegation spreche und mir Leute sagen, ja, ich bin nicht gut im Delegieren, dann sage ich immer, dann bist du wahrscheinlich auch nicht gut im Prompten. Weil wer nicht delegieren kann, kann auch nicht prompten. Also zu sagen, mach mal den Job irgendwie oder du sagst, pass auf, ich möchte gerne bis dahin die und die Dinge erreichen. Du hast das sind die Ressourcen, das sind die Quellen, die du nutzt. Genau. Hier gibt's noch die 5 Kollegen, der kann dir dabei helfen, der hier. Wir können einmal in der Woche ein Update machen. Als Endbericht hätte ich gern. Und stell mir jede Frage, so, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, ne? Versus, ja, mach mal eine Präsentation über KI. So, deswegen Delegation und Dings hat man parallel. Ich würde noch ein Thema anschneiden, weil Matthias, da hast du mich drauf gebracht. Du hast mehrfach jetzt den Nuklearvergleich mit KI gemacht. Den habe ich zum ersten Mal gelesen in dem, wie ich finde, einem der wichtigsten Bücher zum Thema KI, The Coming Wave von Mustafa Suleiman, dem DeepMind Co-Founder, der eben auch die KI mit der Atomtechnologie vergleicht. Ne? Sagt, da hat er mehrere Argumente. Er sagt, das ist eine extreme Macht, die diese Tools verleihen, bei gleichzeitig schwerer Kontrolle. Ne? Bei der Atombombe ist das die Zerstörungskraft, bei KI vielleicht nicht physisch zerstörer, aber absolut einschneidende Wirkung. Geschwindigkeit, Irreversibilität, also das ist so schnell und es ist eigentlich nicht umkehrbar. Und so quasi, du kannst diese Technologie nicht wieder einfangen. Und deswegen sind auch diese Vergleiche, ja, man hat früher auch vor der Eisenbahn Angst gehabt und vor der Postkutsche, das ist einfach nicht richtig. Dann das Dilemma der Nutzung, ne? Du hast die Atombombe, wurde erfunden, um Abschreckung zu schaffen, aber sie ist eine permanente Bedrohung. Und die KI hat eben auch so ein Riesenpotenzial in beide Richtungen, positiv und negativ. Und das Dilemma ist eben, dass es einfach diese Entwicklung einfach in der Welt ist und du sie nicht wieder zurückkriegst. Und dann auch mit der Verbreitung, das ist zwar vergleichbar, aber bei der Atombombe ist die Kontrolle natürlich viel, viel leichter möglich als jetzt bei der KI. Und in der Zusammenfassung sagt er eben, dass die beiden Technologien sind, die viel größer sind als alle anderen bisherigen Systeme und damit eben so schwer kontrollier- und steuerbar sind. Und das finde ich eigentlich ganz spannender Vergleich. Benutzt du den Vergleich auch, weil du das Buch gelesen hast oder bist du da selber drauf gekommen?
Nee, ich kenne das Buch nicht. Ich benutze es aus einem anderen Grund, nämlich als ich mich mit Ethik in der Wissenschaft beschäftigt habe vor vielen Jahren. Und der Hintergrund ist der, bei der Atombombe war es so, damals, es gibt eine, mir fällt gerade der Serienname nicht ein, es gibt eine wunderschöne Kurzserie über Albert Einstein. 6 Folgen, die ist herrlich. Mhm. Die habe ich wieder erinnert, denn es gilt das Prinzip der Machbarkeit. Immer wenn irgendetwas kommt, neu wissenschaftlich, technologisch, dann neigt die Menschheit dazu, das zu tun, was machbar ist. Nicht das, was moralisch sinnvoll wäre oder was ethisch richtig ist, sondern das, was machbar ist. Und die Atombombe war damals auch ein Punkt, wo man gesagt hat, wenn wir es nicht machen, machen es die anderen zuerst. Also müssen wir schneller sein, deshalb probieren wir es aus oder wie auch immer. Und irgendwann fällt dann doch eine. Ne? So. Und genau das Gleiche nehme ich eben wahr auf der KI-Welle, so, dass sobald was raus ist, und das ist ja noch viel krasser und schneller, nimm irgendwelche Git-Repos oder sonstiges. Wenn da was eine Woche draußen ist oder ein Tag draußen ist, das geht ja in Real-Time über den Planeten. So. Ja. Und Geschwindigkeit ist schon enorm, also es ist wirklich verrückt eigentlich auf der KI-Ebene. Und das ist mein Vergleich, warum ich den ziehe. Nämlich auf dem Prinzip der Machbarkeit. Es wird gemacht, was möglich ist. Beispiel, nimm KI-Safety mit dem Sicherheitschef von Anthropic, dem Mirank Sharma, wo der eigentlich gesagt hat, boah, ey, nee, so geht das nicht. Ich habe den Biss gesehen und jetzt müssen wir mal was anderes machen. Und das ist aus meiner Sicht genau der Punkt. Und aus meiner Sicht bestätigt das komplett, was ich sage, dass diese Machbarkeit da ist. Und deshalb müssen wir viel mehr, und ich will jetzt nicht hier den Moralapostel raushängen, aber wir müssen über die Grenzen sprechen, über kognitive Last, über was braucht der Mensch. Ja. Wir müssen über diese Ethik sprechen und ey, ich daddel immer noch total gerne und da habe richtig Spaß dabei, gell? Aber trotzdem müssen wir darüber reden.
Ja, aber das ist absolut. Im Prinzip ist es, glaube ich, doch schon sehr dicht verwandt mit dem, was er sagt. Ja, spannend. Vielen, vielen Dank.
Und was ich jetzt noch so spannend finde, weil Simon, für dich ist das ja nochmal eine ganz andere Realität. So, Matthias und mein Dad sind eher, also hoffentlich geben sie uns weiter noch viele wichtige Impulse, aber eher am Ende ihrer Karriere, so wir sind eher am Anfang. Ich spreche ja hier offen darüber, was KI mit mir macht, wie ich darüber denke, aber wie denkst du über genau diese Themen? Was macht das mit dir? Was macht das mit deinen Kommilitonen? Weil ich meine, du gehst ja head-on ran, arbeitest mit Cloud Code, baust deine eigenen Sachen. Aber wenn du jetzt so auf die Zukunft, auf die Arbeit schaust, was macht das mit dir und deinem Blick auf das, was so kommt?
Ja, also ich glaube, ich kann für die meisten Leute so in meiner Altersklasse sprechen, die jetzt ihren Abschluss machen oder ihr Studium fertig machen, auf jeden Fall Angst durchwachsen, weil man sich nicht wirklich sicher ist, was kommt. Und man nicht weiß, okay, das, was ich jetzt gelernt habe in meinem Studiengang oder was auch immer, inwiefern ist es überhaupt nützlich, inwiefern ist es gefragt am Arbeitsmarkt? ist ja nicht mal die Frage, ist es nützlich, sondern ist es gefragt und wird danach gesucht. Und für mich persönlich, ich mache mir da gar nicht so viel Gedanken drum, weil ich bin der Meinung, also wenn ich jetzt den, ich ziehe jetzt einfach mal einen Werkzeugkastenvergleich, die Person, die am besten den Werkzeugkasten bedienen kann, die wird früher oder später auch ein gutes Haus bauen können. Und so versuche ich auch an die Sache einfach ranzugehen. Als jemand, der dann jetzt hoffentlich in ein paar Jahren dann auch in den Jobmarkt reingeht, versuche ich da einfach mich mit der Technologie so eng wie es geht zu verknüpfen, damit zu arbeiten, damit so viel zu machen, wie es geht und so ein bisschen so ein Learning-by-Doing-Effekt zu haben. Einfach damit ich weiß, was auf mich zukommt, also mit was man dann arbeitet und auch gegen was man arbeitet, damit man da nicht ins blinde Wasser kommt, weil ich bin der Meinung, das habe ich mir jetzt über die letzten paar Monate irgendwie so erschlossen, jetzt durch die Suche nach Praktika und durch die Erfahrung von älteren Kommilitonen und Leuten, die jetzt gerade ihren Bachelor machen und so weiter. Und aktuell, ich möchte ja in den Finance-Bereich so ein bisschen gehen und der ist ja von AI sowieso schon sehr, sehr stark betroffen aktuell. Wer weiß, wie das in einem halben Jahr ist. Aber aktuell wird von dir als Berufseinsteiger gefordert, wenn du die Möglichkeit haben willst, einen Job zu bekommen, dann musst du den Job eigentlich schon können. Oder zumindest so verwandt damit sein, dass es eigentlich kein Aufwand ist, diesen Job dann sofort anfangen zu können, ohne große Einlernphase. Und somit versuche ich, mich persönlich halt einfach damit zu equippen, dass ich halt die Möglichkeit habe, das dann anzutreten, weil ich halt weiß, für mich persönlich, mit was man es halt zu tun hat und mit was für einer Macht das eigentlich gerade durch die Unternehmen geht und wie dann halt auch Leute aktuell ihre Jobs dadurch verlieren oder gesagt wird, sie verlieren ihre Jobs dadurch.
Ja, krass. Smart. Und hast du
und
das dir, Gefühl...
Und ich mache mir keine Sorgen.
Nee, ich mache dich mache mir auf gar keinen Fall Sorgen. Aber hast du das Gefühl, du kannst auch sehr ehrlich sein, wenn es nicht so ist, aber dass so ein bisschen auch die Führungslogik von deinem Dad dir da das Selbstvertrauen gegeben hat, dass du sagst, du, selbst wenn Finance super schwierig ist reinzukommen, jetzt noch schwieriger als je zuvor, ich habe das Vertrauen in mich und dass ich es einfach mache und ausprobiere und dann wird es schon passen? Oder woher kommt das?
Ich muss sagen, das war ein sehr langer Prozess. Ich war also an sich schon immer sehr, sehr offen und sehr selbstbewusst nach außen, aber nach innen nicht so. Und das ist jetzt erst über die letzten Jahre so gekommen, wie ich mich dann halt einfach, während der Schule selbst entwickelt habe. Ich habe sehr viel gemacht. Ich habe Kurzvideos für Influencer gemacht. Ich habe Projekte gemacht mit Freunden. Ich habe Kryptovermögen verwaltet. Ich habe selber aktiv gehandelt und Kunst gehandelt, also digital so. Und ich habe auch schon sehr viel erlebt. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein kommt einfach durch die Anzahl an Sachen, die ich schon gemacht habe. Und ich glaube, meine Eltern wissen nicht mal die Hälfte von dem, was ich versucht und gemacht habe.
Ein bisschen hat dein Dad mir erzählt, deswegen war ich schon gespannt.
Ach so, ja. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was erzählt wurde. Und viele der Sachen waren halbwegs erfolgreich bis sehr erfolgreich. Und manche der Sachen haben überhaupt nicht funktioniert. Und dieser Ehrgeiz ist jetzt erst so in den letzten ein, zwei Jahren gekommen, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, ich habe hier mein Vater, welcher auf jeden Fall ja auch eine große, sehr, sehr große Vorbildfunktion für mich hat und dieses Wissen, was mir dann dadurch weitergegeben wurde. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass dieses Wissen, was mir so weitergegeben wird, dass es so ein Gewicht hat und so wertvoll ist, dass ich damit Dinge machen kann, die manche Leute also erst realisieren, wenn sie dann Anfang, Mitte 30 sind, wenn sie das nicht gehabt hätten. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass, also für mich persönlich ist kein Grund gibt, warum ich das nicht schaffen sollte. Einfach, weil ich schon sehr, sehr viel gemacht habe und ich glaube, dass ich vielen Leuten in meinem Alter diesbezüglich voraus bin, ob das sich jetzt ein bisschen eingebildet anhört oder nicht, aber ja.
Oh. Nee, tut's nicht.
Ganz kurz aus der
Ja. Im Management-Sprech ist das erlebte Selbstwirksamkeit, ne? Was haben wir gemacht? Nichts anderes, außer unsere Kinder zu lieben, ihnen Räume zu schaffen, damit sie sich selber entwickeln können und die Erfahrung für sich machen können. So. Ja.
Wundervoll. Super. Also genau damit, finde ich, können wir einen wundervollen Podcast abschließen. Egal, ob ihr Eltern seid, ob ihr Führungskräfte seid, auf dem Weg dahin seid, ob ihr junge Menschen seid, die den Weg noch suchen. Ich glaube, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Ich muss da gerade auch nochmal denken an meine Zeit in Dänemark, wo immer die 14-Jährigen schon im Supermarkt gearbeitet haben und mir dann meine, damals habe ich noch geraucht, Zigaretten verkauft haben. Und ich habe irgendwie gedacht, was? Okay, das tut den Kindern schon ganz gut, so früh Verantwortung zu haben. Deswegen, ja, schöne Geschichte. I love it. Ich fand's richtig, richtig schön, mit euch zu sprechen, eure Geschichte jetzt nochmal so zu hören. Simon, deine Geschichte nicht durch deinen Vater, sondern durch dich selber zu hören. Ja, ich bin ganz beseelt. Es ist eine andere Folge, als wir sie sonst haben, aber irgendwie auch nicht. Und ja, ich freue mich schon auf das Feedback. Ja, bin ganz happy, dass ihr hier zu uns gekommen seid und eure Learnings und eure Gedanken teilt. Ich glaube, das ist für viele Menschen wertvoll. Für mich ist es auf jeden Fall. Und ja, im besten Fall sprechen wir in ein, zwei Jahren nochmal, sobald du im Finance-Bereich bist und den aufräumst.
Ja.
Oder im besten Fall noch davor. Zumindest ja privat. Vielleicht dann aber auch nochmal im Podcast.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Dasein. Hat Freude dann, gemacht.
Dankeschön.
Das fand ich auch. Wünsche ich allen Zuhörern eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ciao.